Guten Morgen, wir wollen noch miteinander ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute das Pfingstfest feiern dürfen und ja, dass an diesem Geburtstag deiner Gemeinde wir uns wieder in Erinnerung rufen, Herr, dass dein Heiliger Geist gegenwärtig ist unter uns. Und wir haben es heute Morgen schon gehört. Manchmal sind wir uns dessen gar nicht so sicher. Es ist so umkämpft auch oft unser Leben und es gibt auch Herausforderungen, in denen wir deinen Geist so dringend brauchen, auch wieder neu brauchen. Und deswegen ist es gut, uns heute auch nochmal zu vergewissern. Du bist gegenwärtig in unserem Leben. Wenn wir zu dir gehören, dann bist du da und wir können uns darauf verlassen, dass du handelst, Herr, und uns helfen willst. Ich möchte dir heute Morgen auch danken für alle, die heute auf Pfingstkonferenzen unterwegs sind. Es gibt so viele im Land, den Dünenhof und Wiedenest. Und das Bundesjugendtreffen ist auch in diesem Moment. Wir bitten dich für unsere Jugendlichen, die auch dort sind. Herr, schenke du, dass dein Geist etwas bewirkt auf diesen Konferenzen. Und sei du auch bei ihnen, Herr. Und bei allen, die heute als Christen diesen Gottesdienst feiern. Amen. Heute Morgen an diesem Pfingstfest haben wir einen interessanten Zugang zum Thema Pfingsten gewählt. Überschrieben mal heute mit, warum der Heilige Geist uns Konflikte zumutet. Und Cornelius hat es eben schon gesagt. Es gibt so viele Momente, in denen wir den Heiligen Geist ja so dringend brauchen und dann befürchten, wir haben ihn gar nicht. Und es gibt einen Bereich unseres Lebens, in dem wir uns ziemlich sicher sind, wenn das passiert, ist der Heilige Geist weg. Und das ist in Konflikten. Und nun kann es sein, dass er tatsächlich manchmal weg ist, wenn wir die Früchte des Geistes aus Galater 5, Vers 22 wieder vergessen haben und der alte Mensch in uns wieder durchkommt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dass das nur die eine Seite der Wahrheit ist. Die andere ist, dass Gott auch in Konflikten da ist und dass Konflikte nicht ungewöhnlich sind und dass er uns die Kraft geben will, in ihnen zu bestehen. Deshalb der Heilige Geist, warum er uns Konflikte zumutet. Ich habe mich erinnert bei der Vorbereitung des Themas an eine Mitgliederversammlung vor vielen Jahren, wo wir hier miteinander saßen und wo eine Sache wirklich blöd gelaufen war. Es gab einen Konflikt hier vorne und als wir nachher zusammenstanden als Älteste, sagte ein Bruder zu mir, es darf doch nicht wahr sein, sagt er, dass das nun passieren konnte. Und ja, dieses betretene Schweigen, was einen dann manchmal so erfassen kann, auch als Gemeinde, wenn es Konflikte gibt. Man geht traurig nach Hause und dann diese Frage, warum ist das denn jetzt wieder passiert? Warum gibt es Konflikte in der Gemeinde? Heiliger Geist, wo bist du denn gewesen, als das passierte? Was war denn los? Es ist wichtig, dass wir uns das nochmal deutlich machen. Die konfliktlose Gemeinde ist eine Utopie. Und vor ein paar Wochen haben wir das ja schon mal kurz miteinander gesprochen, was eine Utopie ist. Das ist ein altes griechisches Wort, deren Bedeutung oder dieses Wort hat sich im Deutschen gehalten. Zwei Begriffe sind da drinne: U für nicht aus dem Griechischen und Topos für Ort. Das ist ein Nichtort. Den gibt es nicht. Den gibt es nur in unserer Vorstellungswelt. Eine Utopie ist eine schöne, aber völlig unrealistische Vorstellung von der Zukunft. Konfliktfreie Gemeinde ist eine Utopie. Das gibt es nicht. Das ist keine Realität. Aber das Problem ist, wir tragen diese Idee davon, diese Sehnsucht danach alle in unseren Herzen. Das hat auch gute Gründe. Ich nenne euch mal ein paar. Gott selbst hat ja die Idee einer vollkommenen Gemeinde, einer vollkommenen Gemeinschaft in dein Herz gepflanzt. Und wenn wir die Apostelgeschichte 4, Vers 32 lesen, dann fängt es bei uns an zu kribbeln. Da steht doch, und sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann denken wir, jawohl, wo ist das denn? Und das ist direkt der nächste Gedanke. Wo Gottes Geist gegenwärtig ist, sagen wir doch, da muss doch ganz automatisch Einheit sein. Wie ist denn das möglich, dass da unterschiedliche Ansichten sind? Und das kann uns im wahrsten Sinne des Wortes komplett enttäuschen. Ja, von einer Täuschung befreien, wenn wir wieder einmal anerkennen müssen, der Konflikt, den gibt es auch in der Gemeinde und auch unter Christen und auch unter christlichen Eheleuten und in den besten christlichen Familien. Und dann überkommt es uns wieder dieses Gefühl der Hilflosigkeit, weil wir wissen es ja von uns selber. Wisst ihr, was wir sind? Wir sind heilige Sünder. So hat das auch Luther mal gesagt, heilige Sünder. Was soll das denn? Ich kann es euch sagen, wir sind gerecht gesprochen durch Christus. Und wir sind erneuert durch den Heiligen Geist, aber wir sind immer noch Sünder. Und wir machen manchmal Dinge, wenn man da im Rückblick hinschaut, was man vielleicht gesagt hat oder getan hat, da kann man nur über sich selber den Kopf schütteln. Wir sind zu unglaublichen Dummheiten in der Lage. Aber jetzt kommt die gefährliche Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist nämlich jetzt oft, wenn Konflikt etwas so Gefährliches ist, wenn das so schwierig ist, dann müssen wir das vermeiden. Dann darf mir das keiner anmerken, dass ich jetzt ein Riesenproblem habe. Ich darf niemanden in einen Streit hineinziehen und damit, ich sag's schon gleich, machen wir es nicht besser, sondern wir bringen uns um wichtige Lebens- und Lernerfahrungen. Ich möchte mit uns heute Morgen einen kleinen Blick werfen hinter die Kulissen des Neuen Testamentes. Und es wird euch nicht überraschen, dass es dort genauso war. Auch zwischen den Aposteln. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwischen Petrus und Paulus. Im zweiten Kapitel des Galaterbriefes wird uns von dem sogenannten antiochenischen Zwischenfall berichtet. Und hier kreuzten zwei große der Kirchengeschichte, der Christentumsgeschichte ihre Klingen, nämlich diese beiden, Petrus und Paulus. Der Ort, an dem das passierte, war Antiochia. Antiochia war ein wichtiges Missionszentrum in der frühen Kirche. Eine der ersten Gemeinden, die entstanden waren, als in Jerusalem eine Verfolgungswelle über die Gemeinde ging. Und viele verteilten sich dann im syrischen Raum und in Antiochia entstand eine Großstadtgemeinde, in der waschechte Heiden zum Glauben gekommen sind. Nun können wir uns das gar nicht anders vorstellen. Wir waren ja auch alle waschechte Heiden, aber es waren die ersten waschechten Heiden in der Christentumsgeschichte. Das war etwas komplett Neues. Bis jetzt waren immer entweder hebräisch geprägte Juden oder hellenistisch, also griechisch geprägte Juden zum Glauben gekommen. Aber dort in dieser Stadt predigte einfach jemand den Heiden das Evangelium. Das war zunächst gar nicht vorgesehen. War nicht Teil des Plans. Die machten das aber einfach und wir wissen noch nicht mal mit den Namen dieser Männer und Frauen. Ist das nicht fantastisch? Wir reden gleich von Petrus und Paulus, die kennt ihr alle. Aber die ersten, die missionarisch aktiv wurden, sind für uns vollkommen unbekannt. Die predigten einfach vom Wort Gottes und plötzlich kamen Heiden zum Glauben. Und was machen wir denn jetzt mit denen, haben die sich gesagt? Müssen wir die eigentlich auch beschneiden lassen, damit sie wirklich Gott nachfolgen können, als Christen leben können? Müssen die die jüdischen Speisevorschriften einhalten oder müssen die das nicht? Was ist denn jetzt mit denen? Uns mutet dieser Konflikt heute nicht sehr bedrohlich an, aber ich sag euch eins, das hätte die Christenheit fast gespalten. Es ging um nichts weniger als das Wesen des Christentums. Es ging um die Frage, wie jüdisch müssen eigentlich Jesus-Leute leben? Das als Vorgeschichte. Nun passierte Folgendes. Während des Besuchs von Petrus, der Fels, der erste der Apostel, passierte etwas. Kephas hatte vorher mit den heidenchristlichen Geschwistern gegessen und damals nahm man auch das Abendmahl zusammen. Und es war für ihn überhaupt kein Problem, weil, wer die Apostelgeschichte kennt, Gott hatte ihm ja vorher deutlich gemacht, in dieser Vision mit dem Tuch, in dem die verschiedenen unreinen Tiere waren. Lest es nochmal nach, Apostelgeschichte 10. Er hatte ihm deutlich gemacht, dass für Christen die Speisegebote nicht mehr gelten konnten. Und deshalb freute er sich an der Mahlgemeinschaft, langte kräftig zu. Alles lief super, aber dann kamen Leute zu Besuch. Und zwar hebräisch geprägte Judenchristen aus Jerusalem. Und die hatten ganz andere Vorstellungen, ganz andere Ideen. Und die kamen nun zu dieser Mahlgemeinschaft dazu und dann, als sie da waren, schauten sie natürlich dem Petrus aber mal ganz gehörig auf die Finger, ob er denn jetzt auch ein guter Judenchrist war. Und der Fels wackelte. Beim Abendessen, bei dem ersten gemeinsamen mit allen beteiligten Parteien, ging er an den griechischen Geschwistern vorbei, setzte sich zu den hebräischen Christen und hier am Tisch war alles ordnungsgemäß koscher zubereitet, aber irgendwie stimmte was nicht. Irgendwie war die Gemeinschaft zerstört. Und das Schlimme war, nicht nur er tat das, sondern mit ihm taten das auch andere, die eigentlich vorher eine ganz andere Position hatten, zum Beispiel Barnabas, ein Mitarbeiter des Paulus. Keiner sagte etwas, bestimmt auch aus Respekt vor Petrus. Wer stellt schon den ersten der Apostel in Frage? Alle bis auf einen. Dann stand der Kleine auf. Ihr wisst, ne? Paulus heißt der Kleine. Vielleicht war das auch körperlich gut möglich. Dann stand der Kleine auf und er ging auf den großen Fischer zu, vor allen Leuten. Und dann sagte er etwas zu ihm und die beiden wichtigsten Verse davon möchte ich euch vorlesen. Er sagte nämlich, wenn du, Petrus, als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du selbst aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Zack, da war's passiert. Ich sag gleich kurz was dazu, zu dieser Auseinandersetzung nochmal. Aber ich möchte uns gleich mal diese Illusion nehmen, diese Illusion von perfekten Aposteln und Leitern. Das war so nicht. Und ich glaube, wenn wir damals hätten eine Videokamera mitlaufen lassen, dann wären wir über manche Szenen tatsächlich erschrocken. Das waren Menschen. Fehlerhafte Menschen, die oft auch entscheiden mussten, ist das jetzt richtig oder ist das richtig oder ist das richtig? Und dann gerieten sie aneinander und es entstanden Konflikte. Das war vollkommen normal. Keine falschen Erwartungen, auch nicht an Leiter heute. Leiter machen Fehler. Und das ist sehr wichtig, dass man auch in einer Gemeinde eine Fehlerkultur hat. Das ist sehr wichtig. Dass nicht immer alles richtig und perfekt sein muss und man die Großen ständig dafür verantwortlich macht oder sie dazu zwingt, bloß keinen Fehler zu machen. Dann machen wir nämlich bald gar nichts mehr. Fehler müssen erlaubt sein. Sie kommen vor und wenn sie vorkommen dürfen, können wir auch an ihnen lernen. Und hier war nun mal etwas so richtig explodiert. Und man kann sich die atemlose Stille vorstellen, die in diesem Moment den Speisesaal erfüllte. Warum? Paulus konfrontierte hier ja nicht irgendwen. Das war Petrus, der erste der Apostel. Und er tat das nicht still unter vier Augen im Verborgenen. Und er sparte auch nicht an drastischen Worten, sondern er konfrontierte ihn knallhart. Was meint ihr? Hat Paulus das richtig gemacht? Ich möchte uns kurz man möchte antworten, ne? Entschuldigt, das ist aber der Vorteil des Predigens, man kann einfach weiterreden, ihr müsst denken. Hat er es richtig gemacht? War das okay? War das richtig? Ich möchte euch mal die beiden Perspektiven dazu darstellen. Wir wissen nämlich nicht, was Petrus gedacht hat. Er hat vielleicht Folgendes gedacht. Er hätte zum Beispiel denken können, sei mal ganz dankbar, mein lieber Paulus, dass ich jetzt hier nicht unruhig werde und direkt zurückfeuere. Ich bin Petrus, der Fels. War das nicht ich, bei dem Jesus gesagt hat, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen? Wo warst du eigentlich nochmal, als Jesus hier unterwegs war? Oder als Stephanus gesteinigt wurde, da stand nämlich Petrus daneben und hat ihn mitgesteinigt. Paulus. Ja, das ist wichtig. Petrus und Paulus drohen jetzt ein bisschen durcheinander zu geraten in den nächsten Minuten. Paulus hat daneben gestanden, als Stephanus gesteinigt wurde. Wer bist du nochmals? Und vielleicht hätte Petrus gedacht, ich habe Jesus gekannt, mein Lieber. Du hast doch sicher auch schon über die Brotvermehrung gepredigt, oder? Ich will dir mal was sagen. Du hast darüber gepredigt, ich habe das Brot ausgeteilt. Merkt ihr, wie kribbelig das gewesen sein könnte? Und das nächste war vielleicht, mein lieber Paulus, du magst ja ein Stück weit recht haben, aber wieso klären wir das nicht unter vier Augen? Mal ganz ehrlich, muss das nun vor allen Leuten sein? Und vielleicht hat er sogar auch noch gedacht, ich teile doch dein Anliegen, Paulus. Begreifst du nicht, dass ich um der schwächeren Willen, nämlich dieser hebräischen Geschwister, mich hier an ihren Tisch setze? Ich weiß, dass doch das nur die Gnade gerecht macht, aber ich möchte die nicht brüskieren. Wir erfahren nicht, ob er das gedacht hat. Wir erfahren nur etwas aus der Perspektive von Paulus. Und für Paulus ist es so, dass hier jetzt etwas im Gange ist, was ins Licht geholt werden muss. Er wusste, es gibt Konflikte, die sind gefährlich, wenn du die im Halbdunkel zurücklässt, weil dort greifen die weiter um sich. Man hätte jetzt schweigen können, aber dann denkt sich jeder seinen Teil. Und viele sind verletzt und wissen damit nicht umzugehen. Für Paulus waren zwei Dinge entscheidend. Das erste war, man kann über alles reden. Man kann sich über Formen streiten, über Traditionen, über Konflikte, aber nicht um die Mitte. Nicht um die Rechtfertigung durch den Glauben. Hier darf es keine Kompromisse geben. Und hier ging es um die Mitte, weil diese hebräischen Geschwister aus Jerusalem, die sagten, du kannst Jesus nachfolgen, wenn du Vergebung erhalten hast und wenn du die jüdischen Gesetze einhältst und zu einem jüdischen Proselyten, einem Nachfolger des Judentums wirst. Dieses Und ist entscheidend. Du wirst gerettet und bist gerecht gesprochen vor Gott durch die Gnade und wenn du das Gesetz hältst. Sagt Paulus, das geht nicht. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Er sagt es dann in Galater 2, Vers 17, es darf kein anderes System wieder an die Stelle von Christus treten. Das ist ganz wichtig. Und der zweite Vorwurf, und der tut schon ein bisschen weh, er wirft Petrus hier Heuchelei vor. Im Griechischen gibt es das Wort Hypokrisis, Heuchelei. Dahinter steht der Schauspieler vom Gedanken, der seine Maske, sein Gesicht wechseln kann, den Gegebenheiten entsprechend. Und Paulus wirft dem Petrus vor, dass er hier unter dem Deckmantel der Frömmigkeit ein anderes Gesicht aufsetzt. Und warum tut er das? Aus Angst. Nämlich aus Angst vor den frommen Hardlinern, die nachher sagen würden, dass das Petrus gemacht hat, das vergeben wir ihm nicht. Daran sieht man, dass er kein vernünftiger und guter Apostel ist. Wisst ihr, wir können uns heute nicht die Hintergründe dieses ganzen Konfliktes angucken. Deswegen nur mal ganz kurz das Duell dieser beiden Giganten. Das berührte ein Thema, das war ja viel größer. Aber dieses viel größere Thema, das kennen wir aus unseren Auseinandersetzungen heute genauso. Da war zunächst einmal ein theologischer Konflikt. Nämlich konnte man Christ sein, ohne Jude zu sein. Für uns ist das heute keine große Frage mehr. Aber damals hat das die Leute ernsthaft beschäftigt. Und wir können es vielleicht noch nachvollziehen. Jesus war doch Jude. Er war doch der Messias Israels. Das Heil kam von den Juden. Da ging es doch um keine neue Religion, sondern es ging doch um eine Reformation des Judentums. Und viele Leute, die haben sich gesagt, wenn wir das ändern, da stimmt doch was nicht. Wenn wir Christen keine Verbindung mehr zum Judentum haben, dann stimmt doch was nicht. Jesus hat doch gesagt, es sollte kein Jota vom Gesetz aufgehoben werden. Und stellt euch mal die Konsequenzen vor. Zum Beispiel für die Mission unter Juden. Der Petrus, der wusste ganz genau, wenn ich die Juden missionieren will, aber wir selber halten das Gesetz nicht mehr ein, dann brauchen wir gar nicht mehr anzufangen. Da sind wir raus für die. Das hatte dramatische Folgen, sich vom jüdischen Mutterboden zu entfernen. Ein zweiter Aspekt, der hier durchleuchtet, ist der kulturelle Konflikt. Glaubt man nicht, dass das früher anders war und nicht um kulturelle Einflüsse gerungen wurde? Welche Lieder singen wir denn jetzt? Die aramäischen, die hebräischen oder die griechischen? Und in was für einer Kultur leben wir denn miteinander? Ist es die jüdische Kultur oder vielleicht die der neuen griechischen Christen, die da zum Glauben gekommen sind? Der dritte Bereich kommt bei uns genauso vor, der persönliche Konflikt. Das war kein reiner Sachkonflikt. Spürt ihr das den Worten von Paulus an? Hier ging es auch um eine ganz persönliche Auseinandersetzung. Ich habe das nochmal so ein Stück nachvollzogen. Paulus, der hat am Anfang ganz wenig Kontakt nach Jerusalem gehabt, zu den Christen, die dort lebten und auch zu den anderen Aposteln. Er beschreibt das im Galaterbrief Kapitel 2 nur kurz. Er war nur zweimal in 14 Jahren da. Die kannten ihn gar nicht richtig. Und die hebräischen Judenchristen, die misstrauten ihm auch, weil er ja vorher noch die Christen verfolgt hatte. In Apostelgeschichte 9, Vers 26 gibt es eine interessante Erklärung. Da heißt es, nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen, aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden war. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Dann ist er abgehauen. Das hatte keinen Sinn. Dann ist er nach Antiochia dann später gegangen und war dann ja auch Teil dieser Missionsbewegung, die dort anfing. Wisst ihr, der war ihnen unheimlich. Der hat erst die Gemeinde verfolgt und jetzt konnte er die Tür zu den Heiden gar nicht weit genug aufstoßen. Da stimmte doch was nicht. Und deswegen hatte Paulus ein Leben lang damit zu kämpfen, dass einige zu ihm gesagt haben, du bist gar kein echter Apostel. Das war ganz schön persönlich, oder? Du bist nicht echt. Du bist ein Heuchler. Dich akzeptieren wir nicht. Und immer wieder in den Briefen kommt das vor, dass da Leute sind, die ihn nicht anerkennen, gleichrangig anerkennen mit den anderen Aposteln. Soweit dieser persönliche Konflikt und der strukturelle Konflikt war natürlich auch dahinter. Es gab ja noch überhaupt keine Instanzen, auch gar keine Erfahrung, aber auch keine Gremien, um solche Dinge miteinander zu besprechen. Und erst auf dem Apostelkonzil hat man dann zum ersten Mal eine Form gefunden, über solche Streitfragen überhaupt miteinander zu sprechen. Also kurzum, der jungen Christenheit ist dieses theologische Klingenkreuzen der beiden großen Apostel natürlich in Erinnerung geblieben. Und sie wussten, zum ersten Mal spürten sie was davon, wie gefährlich und wie herausfordernd das sein kann, dass wir als Gemeinde ja selbst über solche Dinge miteinander uns klar werden müssen. Da kommt kein Komet vom Himmel, wo die Antwort drauf steht, sondern wir müssen kämpfen. Wir müssen miteinander diskutieren. Und ich will euch was sagen. Die Gemeinde musste lernen, mit Differenzen umzugehen, und sie hat das geschafft. Mit dem Heiligen Geist. Am Ende wurden diese Konflikte zum Teil eines guten Weges, den der Geist Gottes für seine Gemeinde bereitgehalten hat. Er hat es durch unsere Diskussionen geschafft, seine Gemeinde zu leiten. Trotz der unterschiedlichen Ansichten geschafft, seine Gemeinde ans Ziel zu bringen. Und deswegen möchte ich euch einfach nochmal 5 Gründe nennen. Oder 5 Tatsachen über Konflikte, die uns vielleicht ermutigen können und klar machen können, dass der Heilige Geist uns bewusst Konflikte zumutet. 5 Dinge. Das erste, Konflikte sind erst einmal auch ein Ausdruck von göttlicher Vielfalt. Das müssen wir lernen zu akzeptieren. Wir sind verschieden und wir haben verschiedene Blickwinkel. Und wir dürfen diesen Zustand nicht als Sünde einordnen. Das tun wir aber schnell, wenn der andere eine andere Ansicht hat. Aber das dürfen wir nicht tun, sondern unterschiedliche Sichtweisen liegen in der Freiheit und Einzigartigkeit begründet, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir sind einzigartig. Du hast einen einzigartigen Blick, du hast deine eigene Geschichte. Dein Blick ist wichtig und wertvoll. Wir sind keine Marionetten, die alle gleichgeschaltet werden. Mir ist das am Beispiel von Adam und Eva nochmal so deutlich geworden. Was meint ihr? Hätten Adam und Eva Konflikte in der Ehe gehabt oder Diskussionen in der Ehe gehabt? Ohne den Sündenfall? Ich sag euch, ich glaube ja. Nur, sie hätten es natürlich geschafft, das sofort mit Gottes Hilfe richtig zu lösen. Aber unterschiedliche Ansichten gehören zur Freiheit unserer Kreatur, wie Gott uns gemacht hat, hinzu. Das Wort Konflikt, das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie, da prallen zwei Dinge aufeinander. Gutes kann auch aufeinander prallen. Und dann muss man entscheiden, was denn jetzt das Bessere von den beiden ist. Die hebräischen Traditionalisten zum Beispiel, die hatten gute Argumente. Das war nicht falsch, was sie gesagt haben. Dass es doch um die Frage geht, dass man auch als Christ vor Gott verantwortungsvoll leben soll. Dass auch eine gewisse Ethik wichtig ist. Es war nicht falsch, was sie gesagt haben, sondern nur im Lichte der freien Gnade Gottes musste man es richtig einordnen. Und das ist wichtig, das auch für uns zu erkennen. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt auch was dazwischen. Und nicht immer sind die Dinge so einfach, sondern es geht um die Fähigkeit, unter der Leitung des Heiligen Geistes den anderen zu verstehen und ihn nicht runterzumachen. Das tun wir nämlich oft. Mach ihn nicht runter, den anderen, sondern lerne durch die Kraft des Heiligen Geistes mit Galater 5,22. Den anderen ernst zu nehmen und ihn zu lieben und so auch zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ein zweiter Gedanke. Konflikt hat einen Charakteranteil, der super ist. Nämlich Konflikt bedeutet erst einmal Kommunikation. Und das ist gut. Es ist viel besser, als nicht zu kommunizieren. Kennt ihr alle, wenn wir in einen Konflikt hineingeraten, passiert etwas, was wir ganz natürlich tun. Wir ziehen uns zurück. Wir wollen diesem Konflikt ausweichen. Das Gute an dieser Geschichte und an dem Verhalten des Paulus in Galater Kapitel 2 ist, dass er eben nicht ausweicht und nicht etwas hintenrum mit irgendjemandem besprechen will, sondern er weiß, jetzt müssen wir den Konflikt mal beim Namen nennen und ihn ans Licht holen. Und das war in diesem Fall richtig. Der Heilige Geist will uns anleiten, einander liebevoll, aber auch die Wahrheit zu sagen und uns nicht stehen zu lassen. Ich habe Matthäus 18, das ist eine ganz berühmte Bibelstelle zum Thema Konflikt, nochmal gelesen. Schaut es euch vielleicht nochmal bei einer Gelegenheit an. Da wird uns gesagt, Jesus sagt uns ganz klar, was wir tun sollen, wenn wir mit Menschen in Konflikt geraten. Das erste ist, erst einmal zu der Person hingehen und mit der ehrlich darüber sprechen, was passiert ist. Schon diesen ersten Punkt machen wir jedes Mal falsch. Wir ziehen uns zurück und suchen Alliierte in unserem Freundeskreis. Wer denkt denn noch so wie ich? Findest du nicht auch, dass der andere so doof ist? Das ist genau das falsche Verhalten, sondern das Entscheidende ist, dass wir anfangen, einen Konflikt zu stellen, wenn er kommt. Ihn stellen, wenn er kommt. Ich habe mal den schönen Satz gehört, nicht die, die streiten, sind das Problem oder oft das Problem, sondern die, die ausweichen, und das stimmt. Ich habe mich als Pastor dieses Fehlers auch schon manchmal schuldig gemacht. ach, der Konflikt, das kostet so viel Kraft und Mühe und jetzt das Gespräch suchen. Aber ich sag euch, wenn wir ihn rumdümpeln lassen, dann wird er nicht kleiner, sondern er wird immer größer. Und das wusste auch Paulus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihn stellen, aber besonnen und mit Liebe. Eine dritte gute Eigenschaft des Konfliktes: Konflikte können der Auftakt sein für positive neue Entwicklungen. Wenn wir eine Sache nicht anpacken, kann auch nichts Neues entstehen. Entscheidend ist, dass wir etwas ernst nehmen und auf die Sache zugehen und versuchen damit oder daran glauben, dass damit eine neue Entwicklung zustande kommen kann. Und wieder entspricht das nicht unserem ersten Denken. Unsere Reaktion auf einen Konflikt ist, oh, wie furchtbar. Aber es ist kein Zeichen des geistlichen Verfalls, wenn in einer Gemeinde unterschiedliche Frömmigkeitsstile und theologische Positionen aufeinanderprallen, sondern ganz oft hat Gott in der Geschichte so aufbrandende Konflikte, so eine Unruhe in seiner Gemeinde genutzt, um ihr etwas Wichtiges zu sagen. Denk mal an die Reformation. Das war aber kein Friede, Freude, Eierkuchen. Da wurde aber heftig gestritten, aber es ging auch um die Wahrheit. Das ist wunderbar. Wenn wir uns doch nicht immer mit solchen Verurteilungen runtermachen würden, sondern sachlich diskutieren würden, das wäre großartig. Mit Sachlichkeit zu sehen, dass man manchmal streiten muss. Große Zeiten wurden immer von großen Konflikten begleitet. Auch wieder Reformation als Beispiel. Und deswegen ein fairer und sachlich geführter Konflikt kann der Anfang von etwas Neuem sein, auch für dich ganz persönlich. Du kannst was lernen, du kannst lernen, auch in deiner Schwachheit, ich sag mal, eine neue Ebene zu erreichen. Vielleicht so Konfliktfelder in deinem Leben zu überwinden. Ich weiß nicht, wer von euch auch sich mal so ein bisschen mit Philosophie beschäftigt hat. Es gibt ja die Dialektik bei Hegel. Nun, keine Angst, ich will euch jetzt nichts über Hegels Dialektik erzählen, da bin ich eigentlich auch viel zu doof für, die ist nämlich ziemlich komplex. Aber er hat eine Sache gesagt, die ist wirklich für jeden verständlich und die stimmt. Er hat gesagt, es gibt immer drei wichtige Bereiche, die uns in Konfliktsituationen, mit denen wir es in Konfliktsituationen zu tun haben. Das erste ist die These, irgendeiner stellt eine Behauptung auf. Und dann kommt jemand, der sagt, das ist totaler Quatsch. Das ist die Antithese, das ist das Zweite. Und dann, sagt Hegel, passiert etwas, nämlich irgendwann fangen diese beiden an, miteinander zu reden. Erstmal bekämpft man sich, aber irgendwann fangen die an, miteinander zu reden, es entsteht ein Austausch und es entsteht dann eine Synthese. Er hat das gebraucht, auch für nicht besonders einen christlichen Ansatz, versteht mich jetzt hier nicht falsch, nicht immer ist die Synthese der Ausweg in einem Konflikt. Manchmal geht es auch um wahr oder falsch. Aber sehr oft ist es so. These braucht Antithese und beide gemeinsam werden vernichtet in diesem Prozess und auf eine höhere Ebene gehoben. Es entsteht eine Synthese. Entwicklung kann stattfinden. Das braucht es auch in Gemeinde. Wenn wir zu viel Angst vor Konflikten haben, wird es dazu nie kommen. Konflikte, das ist das Vierte, bieten auch Lernfelder. Ich habe diesen schönen Satz mal gehört, möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Ehe, Doppelpunkt, die Gründung einer Gesellschaft für Konfliktforschung. Das fand ich total super. Wie viel mehr gilt das für Familien? Also Familie genauso ist, das ist die Gründung einer Gesellschaft für Konfliktforschung. Und jeder von uns weiß es eigentlich. Maßgebliche Kompetenzen im persönlich-charakterlichen Bereich werden erworben in Konflikten. Ich würde euch heute Morgen so gerne sagen, dass das bei mir anders war. Dass sich jemand zu mir gesetzt hat und dass ich mit großer Weisheit ihm zuhörte und durch rein positive Erfahrungen wichtige Dinge in meinem Leben gelernt habe, kam auch vor. Aber die allermeisten Dinge habe ich gelernt, weil jemand gesagt hat, was machst du denn da? Und dann war ich beleidigt. Und dann habe ich damit gekämpft und dann habe ich herausgefunden, es stimmte. Und der Konflikt hat etwas in meinem Leben bewirkt. Wir können auf diese Art des Wachstums nicht verzichten. Wir möchten das nicht, weil das so schmerzhaft ist und wir wollen dem immer wieder ausweichen. Aber genau das ist der falsche Weg. Auszuweichen ist keine Alternative, weil wir dann dumm bleiben. Und wir müssen lernen. Ich fand das sehr interessant. Ein erfahrener Gemeindeberater, der hat einer Gemeinde mal Folgendes geraten, sinngemäß. Er hat gesagt, wenn ihr große Konflikte vermeiden wollt, dann müsst ihr es lernen, die kleinen direkt und gesund auszutragen. Was er hier gesagt hat, kennt jeder, der in einer Familie unterwegs ist. Man muss den Mut haben, zu konfrontieren, wenn es passiert. Und zwar das direkt zu tun im alltäglichen Familienleben, damit man wirklich einen Gewinn daraus ziehen kann und Veränderung in Menschen stattfindet. Aber stellt euch das jetzt mal für Gemeinden vor. Das ist eine Einladung, eine ganz neue Streitkultur zu entwickeln. Und darum geht's auch. Fair, liebevoll, aber auch klar. Und noch ein letztes, was ich auch so lernen konnte aus dieser Geschichte Galater 2. Konflikte können Beziehungen vertiefen. Ihr müsst nachher mal schauen, wie Petrus und Paulus, das sind nur wenige Stellen, wo wir das so erkennen können, aber wie die miteinander oder übereinander reden, sehr respektvoll und positiv. Sehr respektvoll. Zwischen den beiden, da hat sich etwas verändert. Man hat die Klingen gekreuzt, aber man ist unter dem Heiligen Geist zu einer Einheit gekommen und hat sich neu respektieren gelernt. Man hat nun eine gemeinsame Geschichte, man hat gemeinsam etwas durchgestanden. Und so soll es auch in Gemeinde sein. Wir kreuzen hin und wieder die Klingen, aber danach sagt uns der Heilige Geist, was jetzt seine Synthese ist. Und dass wir uns unter den Bedingungen doch jetzt wieder neu lieb haben können. Und tatsächlich haben wir uns danach besser verstanden, weil wir die Motive des anderen besser verstanden haben. Wir wissen jetzt, warum ihr oder ihm das so wichtig war. Und wir können uns neu die Hand geben. So viel heute Morgen. Ich möchte euch zum Schluss ein Bild einfach mitgeben. Vielleicht gefällt euch das auch so gut. Es geht um eine gute Streitkultur. Ich habe als Schüler einmal die Gelegenheit gehabt, hinter die Kulissen der Hamburger Staatsoper zu werfen. Und dort durften wir bei zwei Proben dabei sitzen und mussten uns Notizen machen. Also das war unsere Aufgabe. Wir mussten uns Notizen machen, was uns auffällt bei dieser Probe. Und dort ging es eigentlich um eine ganz andere Fragestellung. Aber was ganz viele geschrieben haben, und das ist mir in Erinnerung geblieben, vielen ist aufgefallen, dass die dort gestritten haben wie die Kesselflicker. Und dass wir dachten, wie kann denn das sein, dass die jetzt, wenn dann wirklich die Uraufführung kommt, so ein perfektes Stück hinkriegen. Das kam uns nicht realistisch vor. Also da waren alle typischen Konfliktfelder da. Da waren Diskussionen und Streitereien, da wurde nochmal von vorne angefangen. Es prallten unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander. Ich weiß, dass der Intendant seine Musiker auch so richtig angeschrien hat an einigen Stellen, also angemeckert, geschrien wäre zu viel gesagt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mir das gemerkt habe? Mir fiel das später in der Jugendarbeit wieder ein, wenn ich Beispiele brauchte für ein gutes Teamwork, für eine gute Zusammenarbeit. Und heute erinnere ich mich dran, wenn es in der Gemeinde mal so ist, dass der Haussegen schief hängt. Wir müssen streiten lernen. Denn was da auffiel war, die stritten zwar, aber die nahmen das nicht besonders persönlich. Die stellten sich nicht sofort in Frage, sondern die wussten, dass der Streit Teil des Prozesses ist. Danach wollte man besser werden. Es sollte eine richtig coole Aufführung werden. Und daran waren die gewöhnt, das waren Profis. Und manchmal merkte man das auch, da wurde hart gestritten und plötzlich machte einer einen Witz und alle lachten. Die ließen das nicht so an sich ran. Es ging ihnen um die Sache. Und das ist doch ein tolles Bild für Gemeinde. So eine Streitkultur zu haben, in der unser höchstes Ziel die Gemeinde Jesu ist. Und in der wir gelernt haben, auch mal Kritik einzustecken. Nicht gleich umzufallen wie ein nasser Sack, sondern sie einzustecken und uns danach zu entwickeln, miteinander zu Ergebnissen zu kommen. Das wäre doch großartig. Ich habe manchmal den Eindruck, leider ist es bei uns andersrum. Weil wir so eine Angst vor dem Konflikt haben, müssen wir andere Leute um Rat fragen, wenn es um Konflikte geht. Dabei haben wir als Christen die größte Kompetenz dafür. Jesus hat uns diese Kompetenz gegeben durch seinen Heiligen Geist. Deswegen müssen wir lernen zu streiten. Und das kann vielleicht unser Gebet heute sein, dass wir das tun. Und dass wir dann mit der Kraft des Heiligen Geistes Gemeinde bauen. Das wäre wunderbar. Ich bete. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Wir verstehen trotzdem nicht immer, warum wir an all diesen Prozessen beteiligt sein müssen. Es würde uns manchmal leichter fallen. Du würdest es uns einfach sagen, was richtig ist. Aber du hast diesen Weg gewählt, durch deinen Heiligen Geist zu unterschiedlichen Menschen zu reden. Und das fordert uns heraus, mündig miteinander zu sprechen. Aber du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, dass wir das auch können. Hilf uns als Gemeinde, dass uns das gelingt. Aber hilf uns auch ganz persönlich, das zu tun. Und du weißt auch, wer vielleicht heute in Konflikten drinsteckt, heute Morgen. Konflikten persönlicher Art. Herr, dein Geist ist in Konflikten nicht abwesend. Und Herr, wenn es um Pfingsten geht, dann denken wir immer an Geistesgaben und wir wünschen uns die auch. Und wir denken auch an vielleicht Krafterweise deines Geistes. Aber wir wollen wahrnehmen, dass das Allerwichtigste die Früchte des Geistes sind, die uns fit machen für unser Leben und auch für Konflikte. Gib du uns die Kraft, sie anzugehen und sie gut zu lösen. Amen.